Stellen Sie sich vor, Sie können schwierige Gespräche mit Kunden oder Mitarbeitenden einfach vorher trainieren. Realistisch, sicher und so oft Sie wollen. Mit einem digitalen Gegenüber. Darum geht's in unserer heutigen Folge. KI-Avatare als ganz konkrete Unterstützung im Arbeitsalltag. Wir schauen auf ein Projekt im Gesundheitswesen. Da wurde untersucht, wie man KI-Avatare einsetzen kann. Und zwar datenschutzkonform, nutzerzentriert und wirklich hilfreich. Wir zeigen Ihnen, wie und wo KI-Avatare für Ihren Betrieb sinnvoll sind. Denn unser Zentrum begleitet KMU kostenfrei, anbieterneutral und praxisnah auf dem Weg der digitalen Transformation. Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Bevor wir starten, ganz kurz zu mir. Ich bin Martina Schellberg, die Neue am Podcast-Mikro. Ich freue mich sehr darauf, Sie mitzunehmen, ohne Fachchinesisch, mit Offenheit und einem menschlichen Blick auf die Dinge. Mein Gast heute ist Lina Mebus, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer FIT. Lina erforscht, wie Technologien so entwickelt werden, dass sie Menschen wirklich unterstützen. Hallo Lina, schön, dass du da bist. Lina, bevor wir jetzt einsteigen, wenn ich das Projekt mal ganz einfach beschreibe, man kann sich das vorstellen wie eine Brücke zwischen Technologie und menschlicher Interaktion. Die Brücke ersetzt aber nicht das echte Miteinander, sondern sie schafft eigentlich vielmehr einen sicheren Übungsraum, weil Menschen schwierige Situationen ausprobieren können, bevor sie sie tatsächlich dann im Alltag erleben. Was war der Moment, an dem dir klar wurde im Projekt, okay, das hier ist jetzt nicht nur ein technisches Experiment, das kann wirklich auch Wirkung entfalten?
Es war in dem Moment, wo ich mit Praxisteilnehmenden gesprochen habe, die zum Beispiel aus Hospizvereinen kommen, aus dem stationären Hospiz oder auch aus der Palliativmedizin, sowohl als Fachpersonal oder auch als Studierende, und die mir zurückgespiegelt haben, dass die Nutzungsszenarien, die wir entworfen hatten, nachvollziehbar sind und dass sie das auch als relevant einstufen. Das ist für uns im Projekt unheimlich wichtig, um zu verstehen, ob es da irgendwelche Anwendungsfälle gibt, die wir nicht bedacht haben oder Aspekte, die wir einfach noch nicht wussten. Mhm. Und dass gerade bei dieser Vielfalt an Gesprächspartnern immer das Potenzial auch erkannt wurde, vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen, aber trotzdem, dass es da war und dass es gesehen wurde und bestätigt wurde, das hat mich tatsächlich überrascht.
Mhm. Viele Menschen kennen Avatare ja aus Spielen oder auch aus Social Media, aber die KI-Avatare in eurem Projekt, die gehen ja viel weiter. Kannst du mal ganz einfach erklären, was genau ein KI-Avatar ist und was kann er heute schon?
Mhm. Ich würde das jetzt aus meiner, ich sag mal, nicht technischen Perspektive so beschreiben, dass KI-Avatare sich so vorstellen lassen wie digitale Figuren, also virtuelle Personen, die man auf einem Bildschirm sieht, und dass der Fokus jetzt bei uns vor allem auf den interaktiven Avataren lag. Das heißt, es gibt auch solche, die sind vortrainiert, die haben standardisierte Antworten. Bei einem interaktiven Avatar ist es halt immer möglich, dass es eine direkte Interaktion zwischen der Technologie und den Benutzenden gibt. Das bedeutet, dass man mit ihnen spricht und die Technologie versteht, was gesagt wurde, und kann dann basierend auf dem Datensatz darauf reagieren. Man bekommt auch in der Regel eine gesprochene Antwort zurück, quasi wie in einem echten simulierten Gespräch mit aber eben einer digitalen Person oder so einer Abbildung von einer Person.
Und jetzt habt ihr euch im Projekt ja unterschiedliche Anwendungsbereiche angeschaut. Kannst du mal ein Szenario ein bisschen genauer beschreiben und wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, da wir ja den Mensch-Mensch-Kontakt nicht reduzieren wollen, haben wir uns in einem Szenario vor allem auf das Training von Gesprächen fokussiert. Mhm. Das heißt, im Kontext von Palliativ und Hospiz geht es ganz häufig um sensible Gespräche, besonders schwierige Themen rund um Pflege, Beratung, Medizinthemen. Die sind eben dann zu berücksichtigen, und wir haben dann schnell auch gemerkt, dass das Szenario, was wir entworfen hatten, ein Gespräch über schwere Themen zu führen, dass das eben auch ganz andere Anwendungsfälle noch hat, wie wenn man in einen neuen kulturellen Kontext kommt, um vielleicht auch Gesten zu lernen oder kulturelle Eigenheiten. Und das Szenario, was wir entworfen haben, das war die Möglichkeit, in einer sicheren Umgebung zu üben, ohne den Druck zu haben, dass man das jetzt gerade auch richtig machen muss, sondern dass man sich erstmal auch darauf einlassen kann und dass man gar kein Risiko eingeht, wenn man da jetzt mal ausprobiert. Das heißt, das Ganze war in dem Setting auch wiederholbar und eben auch so angedacht, dass man Gesprächsverläufe immer wieder machen könnte. Das heißt, ein Training ist ja etwas, wo wir üben wollen und Übung bedeutet, dass man auch manchmal scheitert oder dass man es noch nicht hingekriegt hat, dass es vielleicht sich auch komisch anfühlt und die Besonderheit wäre eben, dass bei schwierigen Gesprächen ja auch mal Pausen entstehen oder Unsicherheiten ganz bewusst provoziert werden könnten und das war das Szenario zu sagen, wie reagiert denn der Avatar, kann man das überhaupt nutzen, um sensible Themen aufzubereiten und für was für Menschen wäre das dann interessant? Also vielleicht gerade für Menschen in Ausbildung oder die in neue Rollen kommen. Da haben wir gedacht, das könnte interessant sein und es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das für die Praxispartner interessant ist.
Das habt ihr jetzt noch nicht ausprobiert, oder?
Genau.
Also tatsächlich in die Umsetzung gebracht ist es noch nicht, sondern ihr habt quasi nur herausgearbeitet, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn?
Genau, also ein Nutzungsszenario ist erstmal dafür da, zu schauen, ob eine Idee, die erstmal in einem Projektnetzwerk entsteht, ob die Potenzial hat. Ja. Und das Nutzungsszenario wird dann schriftlich und visuell aufbereitet. Je nachdem, wie viel Zeit da ist, kann das auch comicartig gestaltet werden. Also wirklich, dass man die Anwendungsfälle Bild für Bild abbildet mit kleinen Sprechblasen, damit das ganz greifbar wird. Und das, was da so greifbar geworden ist dann, also was auch visuell durch Text und Bild ausgearbeitet wurde, das kann man dann durchsprechen mit denjenigen, die noch näher an der Praxis dran sind, die vielleicht auch weiter weg sind von Technologie und die das Ganze dann für ihren Alltag einschätzen können. Das sind dann die EndanwenderInnen. Und die validieren dann in den Gesprächen mit uns eben, ob dieses Anwendungsszenario auch überhaupt Potenzial hat, entwickelt zu werden.
Super spannend. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Transfer auf kleine und mittlere Unternehmen versuchen. Ne? Wir haben jetzt gesehen, im Gesundheitswesen kann es ja viele Vorteile haben, KI-Avatare einzusetzen. Warum sollten wir in anderen Branchen auch darüber nachdenken?
Ja, die Frage kam bei uns auch sehr konkret auf, als wir ein Szenario entwickelt hatten, weil wir gemerkt haben, dass dieses Thema Sprache lernen, Gesprächskompetenzen entwickeln, das auch zu trainieren, vielleicht mit Hilfe von Technologie, dass das gar nicht nur für sensible Gespräche sinnvoll ist oder dass das nur für den Kontext Palliativ und Hospiz gerade eine Rolle spielt, sondern wir sind ziemlich schnell auf die Idee gekommen, dass das ja auch für Konzerne eine Rolle spielt, die ihre Mitarbeitenden dann ins Ausland schickt, wo man dann auch zum Beispiel damit zu tun hat, dass die kulturellen Gegebenheiten anders sind, dass man sich aber noch nicht genau auskennt. Und es gibt ganz viele Szenarien, wo man eben nicht weiß, wie reagiere ich jetzt, wie könnte ich vielleicht auch leichter kommunizieren, besser kommunizieren. Leichte Sprache ist auch so ein Thema, was man erlernen könnte mit einer Technologie im Tandem quasi. Und das sind spannende Ansätze, wo man eben nicht die Technologie per se ins Zentrum setzt, sondern sich fragt, wo sind denn die Bedürfnisse, nutzendenzentriert herangeht und dann quasi die Technologie wirklich als die Unterstützung sieht, um etwas zu ermöglichen. Und deswegen glaube ich, dass es für viele KMUs oder auch für weitere Unternehmen eine Rolle spielt, weil wir als Mensch darauf gepolt sind zu überlegen, was denn wie besser sein könnte, wie wir Prozesse verbessern können oder wie wir die Gegebenheiten, auch die Arbeitsbedingungen für uns verbessern können. Und wir müssen uns alle irgendwie auf dem Markt als Unternehmen dann auch positionieren und versuchen, einen Marktwert aufrechtzuerhalten. Und da kann natürlich eine Technologie unterstützend wirken.
Wenn ich jetzt ein KMU wäre und überlege, könnte das was für mich sein, könnte mir das dienlich sein, wie komme ich dann zu einem potenziellen Use Case?
Das ist natürlich eine Frage, die wird uns auch oft gestellt. Ja, wir haben ja das Interesse, aber wie gehen wir jetzt ran? Das ist, was wir mit den Nutzungsszenarien versucht haben, das erstmal aufzuarbeiten. Und ich glaube, der erste Schritt, um dahin zu kommen, ist von den ersten Gedanken mal in eine Prüfung zu gehen und immer zu fragen, wenn der Wunsch da ist, etwas umzusetzen, warum ist der da? Also sollen Abläufe vereinfacht werden? Soll etwas klarer werden? Soll etwas zugänglicher werden? Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil wenn man das Ziel nachher klar formulieren kann, wohin es denn gehen soll, wohin die Reise geht, dann kann man auch fragen, wie viel Technologie braucht man? Und ich sage extra, wie viel, weil es geht ja nicht darum, dass man Hauptsache eine Technologie in Prozesse einbindet, sondern es geht in der Regel um entweder Entlastung oder Effizienz, ohne dabei, und das ist unheimlich wichtig, irgendwelche Qualitätsverluste in Kauf nehmen zu wollen. Und deswegen wäre aus meiner Sicht die Frage, warum ist es für mich interessant, mich damit auseinanderzusetzen? Und dann so ein paar Iterationen zu machen, wenn ich mit mir selbst im Dialog bin oder vielleicht auch mit meinen GeschäftspartnerInnen. Also zu fragen, warum ist es wirklich wichtig? Warum ist es fürs Unternehmen wichtig? Warum ist es für Mitarbeitende wichtig? Und nicht zu vergessen, warum ist es für die Kundschaft wichtig? Weil die Kundschaft ist nachher die, um die es sich ja dreht. Die geben auch das Geld nachher, warum sich das Ganze amortisiert. Und deswegen sollte immer gefragt werden, vielleicht auch nochmal ein fünftes Mal, was ist das dahinterliegende Problem? Was ist die Herausforderung, die eigentlich angegangen werden soll? Und wenn man das mal so ein bisschen formuliert hat, dann ist das der Startpunkt, das ist für uns der Traum, weil dann können wir ein Problem Statement formulieren, dann kann man menschzentrierte Gestaltung quasi direkt starten und man hat den ersten Schritt gemacht in einen lösungsoffenen Designprozess.
Ja, und man hat halt wirklich diesen ganz nutzerzentrierten Ansatz, ne? Schön. Welche Fehler sollten denn kleine und mittlere Unternehmen vermeiden, wenn sie sich dem Thema nähern?
Ja. Also ich verstehe den Gedanken, wir wollen jetzt KI einbinden, das machen alle und das ist doch bestimmt die Zukunft. aber das ist so ein kleiner Stolperstein, weil das kam vielleicht vorher schon so ein bisschen raus. Es geht nicht um die Technologie per se, sondern darum, dass die Technologie uns helfen kann, Herausforderungen zu lösen. Und das ist zwar, das wirkt so banal, aber das ist nachher im Prozess ein Riesenunterschied, ob wir einen Prozess starten mit, wir wollen die KI oder welche Herausforderungen wollen wir lösen? Und wenn man dann die Herausforderung definiert hat, dann kann man nämlich runterbrechen und sagen, okay, was sind die ersten kleinen Schritte in die Richtung? Was sind auch low-hanging fruits, die man einfach mitnehmen kann im Prozess? Wo muss man vielleicht auch gar nicht viel Geld investieren als KMU oder als Unternehmen? Weil große Projekte, Riesenprozesse umzustrukturieren, das ist immer super. Es ist schön und ambitioniert, aber oft unrealistisch. Mhm. Und gerade im Kleinen zu starten, eine Kleinigkeit zu testen, zu iterieren, weiter zu überlegen und auch den Mut zu haben, bei denjenigen, die betroffen sind, zu fragen, wie passt das für euch? Wie war die erste Implementierung? Was könnt ihr uns mitgeben? Und das sind diejenigen, die immer betroffen sind oder in der Endanwendung sitzen. Deswegen reden wir auch vom Nutzenden zentriert. Und das kann entweder Mitarbeitende sein oder aber auch Kundschaft, weil Technologie kann ja auch intern die Prozesse entschlacken und es bedeutet, dass dann die Mitarbeitenden auch die repräsentative Gruppe sind, die es einzuziehen gilt.
Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt heute nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollten, welche wäre das aus deiner Perspektive?
Ja, ich hoffe natürlich, dass so ein bisschen die Neugierde gewachsen ist, irgendwie zu gucken, was ein KI-Avatar eigentlich ist und was der vielleicht auch machen kann, um so ein bisschen Wissen aufzubauen und gleichzeitig aber auch Bedenken abzubauen. Das heißt, diese Angst, dass ein KI-Avatar vielleicht was ganz Großes ist, das hoffe ich, das konnten wir so ein bisschen nehmen, weil es geht im Endeffekt immer darum, wofür wir etwas einsetzen und was auch in der zwischenmenschlichen Interaktion sich dadurch verändert. Und wenn man da hinschaut auf diese Frage, was denn in der Interaktion sich ändert, dann braucht man auch keine Angst mehr vor der Technik zu haben, weil man in der Regel, ich will jetzt nicht sagen immer, aber in der Regel gibt es eine Lösung, wie man einen achtsamen Umgang implementieren kann und wie man vielleicht auch eine Technologie so gestalten kann, dass sie für diejenigen, die nachher die sie nutzen sollen, auch passt. Und deswegen finde ich, kann man schon mal da mitnehmen, dass man auf die Technologien schaut, die bereits schon im Einsatz sind, wann man sie nutzt, wofür man sie nutzt und vielleicht auch ganz auf das eigene Verhalten mal zu schauen und zu reflektieren in den kommenden Tagen, Stunden, wer weiß, um zu gucken, wie interagiere ich eigentlich mit anderen über eine Technologie, durch eine Technologie, mit ihr, vielleicht auch ohne. Und wie geht es mir dabei? Und ich finde ganz wichtig, auch im Blick zu behalten, wie geht es denn vielleicht auch der anderen Person dabei? Und wenn sich dabei der Blickwinkel und die Perspektiven ein bisschen nach heute geweitet haben, um zu überlegen, was denn da für Zukünfte auf uns warten könnten, dann wäre ich schon ganz glücklich.
Danke dir, Lina. Danke für die Einblicke, dass du uns kurz mitgenommen hast in die Welt der KI-Avatare und danke Ihnen fürs Zuhören.
Wenn Sie selbst überlegen, ob KI-Avatare oder andere KI-Lösungen für Ihr Unternehmen relevant sein könnten, das Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke unterstützt Sie kostenfrei, anbieterneutral und praxisnah bei Ihren Digitalisierungsvorhaben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Noch ein kurzer Tipp, ab Ende April startet unsere Workshop-Reihe KI rechtssicher nutzen. In 4 kurzen Online-Sessions bekommen Sie Einordnungen zum Europäischen AI Act und Datenschutzanforderungen, konkrete Do's und Don'ts und praktische Checklisten für den sicheren KI-Einsatz im Unternehmensalltag. Alle Infos finden Sie auch auf wertnetzwerke.de und in unseren Shownotes. Das Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen Anbietern, neutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen dazu finden Sie unter mittelstand-digital.de.